Ich lese Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 13 bis Vers 16. Matthäus 5, Vers 13 bis Vers 16. Fortsetzung in der Regierungserklärung von Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das mit den Tüten, das war damals noch nicht so entwickelt. Also hier, die Tonne, die Tonne, die Tonne, die Tonne. Du musst ja demnächst studieren. Ist das bei euch auch so? Was man wohin, also das ist gar nicht so einfach, was man wohin tut. Meine Frau, ich bin da so ganz dumm. Und meine Frau fängt schon an, mich zu langsam zu unterweisen. Wie viel Finger? 5 bei uns in Kassel kommt das jetzt demnächst. Die vielen verschiedenen Farben. Wer dem, der farbenblind ist, der kann sich gar nicht mehr ökologisch verträglich verhalten. Nicht? Grüne Tonne, braune Tonne, violette Tonne. Und was kommt wohin? Du in die letzte schmeißt du dich vor Verzweiflung selber. Das hatten die damals nicht. Die schmissen das dann, wenn sie was wegschmissen, gleich auf die Straße. Das war so ein natürliches Recycling. Also Salz, das nicht mehr Salz, das ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt die Leute es zertreten. Und kommt mir der Gedanke, vielleicht haben die das bei Glatteis im Winter gemacht. Aber Glatteis im Winter gibt es im Orient wenig. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Oder ein Getreidemaß, sondern man setzt es auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Stell dir vor, du hast heute Morgen einen Anruf gekriegt oder kriegst ihn jetzt gleich und da meldet sich der Fraktionsvorsitzende der CDU, der Herr Schäuble, bei dir und sagt, herzlichen Glückwunsch, wir haben Sie im Bundestag soeben zum Bundeskanzler gewählt. Ja, das ist doch eine Sache. Da sagst du, überlegst einen Augenblick, ist Karneval, ist das schon vorbei? Was kommt jetzt dran? Wen wollen Sie vereiern? Ist das versteckte Kamera oder was ist hier? Nein, sagt er, das stimmt. Sie sind jetzt Bundeskanzler. Und während du das noch nicht glaubst und der Telefonhörer an deinem Ohr vibriert, versammeln sich vor der Eingangshaus deiner Wohnung, Eingangstür deiner Wohnung bereits die ersten Fernsehteams von ARD, ZDF, Sat.1, RTL, die Welt, der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche, alle sind, Lübecker Nachrichten nicht zu vergessen, alle sind da und wollen den neuen Bundeskanzler sprechen. Bundeskanzlerin oder besser. Das ist ein Albtraum. Ne? Stell dir vor, du wärst das jetzt wirklich. Manche sagt er, ja, ich möchte auch mal so. Aber stell dir mal, versuch das nur mal vorzustellen, alle älteren Semester eingeschlossen, versuch dir mal vorstellen, das wäre ab um 10.01 Uhr würde das mit dem Schlag dir zugesagt, das ist deine Wirklichkeit. Du bist der Bundeskanzler. Also, was auch immer in der Welt noch passieren muss, das dürfte nicht passieren. Schimpfen kann jeder, aber wenn du das mal den Job machen musst. Meine, doof in die Kamera gucken kann auch jeder, aber den Job machen. Ein Freund von mir hat immer gesagt, der Helmut Kohl hätte ein unsterbliches Verdienst um die Demokratie. Der guckte und redete immer so, dass alle den Eindruck hatten, das kann ich auch. Aber das ist das Problem dieses Mannes. Das ist das Problem dieses Mannes, der so ein sehr, sehr kluger Mensch ist. Und stell dir das vor, du müsstest das machen. Es gibt Zusagen, es gibt Beförderungen, die sind ein Albtraum. Ich kann das nicht. Wenn ich mich da reinversetze, was für Probleme, ich weiß nicht, wie viel du von Wirtschaft verstehst. Manche von euch haben vielleicht BWL oder Volkswirtschaft studiert oder sind dabei und die sind wahnsinnig toll. Die wissen das ganz genau, wie Konjunktur funktioniert und wie das mit dem Diskont und dem Lombardsatz ist und was die Geldmenge bedeutet für eine Entwicklung einer Wirtschaft und wie man das jetzt macht mit den Tarifen und all sowas. Und letzten Endes muss das alles wissen, wie das funktioniert, denn zum Schluss will jeder irgendwie einen vernünftigen Job haben und gut leben. Sonst wählen sie einen nicht mehr. Es gibt Zusagen, die sind eine Katastrophe. Wenn mir jemand sagen würde, du solltest mal Bundeskanzler werden, dann könnte ich sagen, ja, das wäre vielleicht eine wichtige Aufgabe, aber dann, ich will mal mich bemühen darum, aber leider schaffe ich das nicht und deshalb werde ich das auch nicht anstreben. Das ist für mich eine Hutnummer zu groß, da bin ich zu doof zu. Die mit der Aufforderung, da kann ich noch leben, wenn er sagt, du solltest eigentlich Bundeskanzler werden. Das ist zwar ein Druck, aber da kann ich mit leben. Aber wenn einer mir sagt, du bist Bundeskanzler, dann bin ich alle. Dem kann ich nicht standhalten. Das kann ich nicht ausfüllen. Die Aufgabe kann ich nicht bewältigen. Und deshalb bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob ich mich eigentlich freuen soll oder ob ich schreien soll über das, was Jesus gesagt hat. Der sagt ja nicht, ihr solltet das Licht der Welt sein. Ihr Jünger, ihr solltet, bemüht euch mal, ein bisschen mehr Salz der Erde zu sein. Sondern er sagt einfach schlicht und rundweg, ihr seid das Salz der Erde. Nicht eines kleinen Fleckchens in Lübeck, sondern der Erde. Ihr habt globale Bedeutung und ihr seid das Licht des Kosmos. Steht da wörtlich im Griechischen, das Licht der Welt, das Licht des Kosmos. Um Himmels Willen. Ist das ein Witz? Ist das maßlos übertrieben? Das ist doch jenseits aller vernünftigen Verhältnisse. Jeder von uns wünscht sich, dass sein Leben etwas bedeutungsvoller wird. Aber man kann das auch so übertreiben, dass du sagst, das ist doch absurd. Das ist doch eine völlige Überforderung. Das kann ich doch gar nicht ausfüllen. Das ist doch Wahnsinn. So ging es mir. Ich muss sagen, jetzt neu mit diesem Text. Eine Zeit lang habe ich mich daran gefreut, dass Jesus nicht sagt, ihr sollt sein, sondern dass er es als eine Verheißung zuspricht. Und einem schenkt und sagt, das seid ihr. Ja, jeder, der zu mir gehört und mir nachfolgt, von neuem geboren ist, Vergebung der Sünden angenommen hat, der ist das Salz der Erde, Licht der Welt. Diesmal bin ich richtig erschrocken. Nun gut, wir werden sehen, ob man sich freuen kann oder ob es mehr eine Belastung ist. Vielleicht ist es ja auch beides miteinander. Lasst euch bitte darauf ein. Wir gehen ganz schlicht und einfach durch und fragen erstens, was ist mit dem Salz? Was ist mit dem Salz? Da gibt's mehrere Bedeutungen. Was ist Salz, wenn es irgendwo draufkommt, hat so eine beißende, brennende, ätzende Wirkung. Und seitdem vor Jahren George Bernanos das berühmte Buch geschrieben hat, das Tagebuch eines Landfahrers, in dem er schrieb, das ist das unter Christen bekannt geworden, in dem schreibt er, dass wir Christen zum Salz der Erde berufen sind und nicht als Honig für die Welt. Wir seien das Salz der Erde und nicht Honig der Welt. Unsere Aufgabe ist also nicht, die Bitterkeit dieses Lebens noch zu versüßen, sodass die bitteren Pillen leichter zu schlucken sind. Aber so ist es. Das Bedürfnis haben wir entwickelt als Christen. Wir wollten nicht Salz sein, das beißt und das ätzt, das in den Wunden brennt, wenn es in Berührung damit kommt, sondern wir wollten Honig sein, dass die Leute schlecken. Die Leute schlecken und schlürfen, sagen, das schmeckt süß, das ist toll, das wollen wir haben. Und so haben wir ein System entwickelt, alles das von Jesus wegzunehmen und aus der Bibel wegzunehmen, was beißt und was brennt. Und nur noch das zu hören aus der Bibel und das weiter zu sagen, was süß schmeckt, was die Dinge versüßt. Ist ja auch eine Logik drin, nicht? Leben ist sowieso schwer genug. Da ist doch schön, wenn man es irgendwie noch ein bisschen versüßt. Haben wir einen Honiggott entwickelt? Denn Gott muss ja auf jeden Fall der liebe Gott sein, sonst kann ja kein Mensch an ihn glauben, ne? Lohnt sich ja nicht, an jemanden zu glauben, an irgendjemanden, wenn er nicht der liebe Gott ist. Das erwartet ja auch jeder von seinem Dackel, dass er lieb ist, sonst hätte man doch keinen Dackel. Ne? Ein, der beißt, hält man sich doch nicht und dauernd auf dem Teppich pinkelt. Ein lieber Dackel muss es sein. Und was man vom Dackel erwartet, kann man doch von Gott mindestens erwarten, nicht? Wo verhält man ihn sich? Was hat man sonst davon? Ein Gott, der beißt? Kann man sich doch nicht vorstellen. Entschuldigt, dass ich etwas sarkastisch werde. Aber genau das ist die Masche, wie wir theologisch heute argumentieren. Auch unter ernsthaften Leuten. Unter ernsthaften Leuten. Denn Gott ist doch kein Richter. Wie kann man von der Hölle reden? Jesus tut das. Jesus tut das natürlich. Er erspart den Menschen die Wahrheit nicht, dass man in Ewigkeit verloren geht, von Gott getrennt ist, wenn man den Weg gegen Gott geht und ohne ihn. Da schämen wir uns alle, und das kannst du Land auf, Land ab, theologische Empörung hören. Wie kann man davon reden, dass Gott ein Richter ist? Gott hat der liebe Gott zu sein, der uns die Streicheleinheiten gibt, damit wir das Leben besser bewältigen. Wir haben einen Honiggott verkündigt. Jesus aber sagt, ihr seid das Salz der Erde. Es beißt und es ätzt. Und es konserviert. Es konserviert Salz, konserviert und macht genießbar. Das ist das Furchtbarste. Ich weiß nicht, was ihr für Leute seid. Aber wer da so eine Nierendiät oder sowas essen muss, immer salzlos. Also da fällt mir das Hungern immer am leichtesten. Wenn das alles so laff ist, besonders nachdem ich in arabischen Ländern gelebt habe und überhaupt etwas so, das etwas herzhaftere, so ein Geschmack, der verändert sich. Ich weiß noch, als ich ausreiste, 25 Jahren da auf dem Schiff, auf dem italienischen, mit dem ich in Orient fuhr, da habe ich immer beim Mittagessen die Oliven aussortiert, weil ich so diese salzigen Oliven nicht mochte. Ich kriegte die einfach nicht runter. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang in Jordanien jeden Morgen, am ersten Vierteljahr war so der Härtetest, da gab es immer zum Frühstück einen Teller voll Oliven mit Öl und ein Stück Brot und ein Glas Tee. Und dann gab es noch Satr dazu. Satr, das sieht aus, am ersten habe ich gedacht, das wäre sowas wie Kaba und wäre süß. Aber wenn das ist unheimlich scharf und herb und ganz eigenartig. Und da beim ersten dreimal habe ich gedacht, mir kommen die Augen aus den Ohren. Das ist doch kann man doch nicht. Und heute, wenn es bei uns heute Oliven zu Hause gibt, dann sammle ich vom ganzen Frühstück, vom ganzen Essenstisch, Frühstück gibt es bei uns noch nicht, aber am ganzen Essenstisch die Oliven ein, die anderen machen so lange Zähne, brauchen die als Dekoration und ich esse die bergeweise. Hat sich mein Geschmack verändert, ich mag die unheimlich gerne. In Indien imponiere ich meinen Freunden immer dadurch, dass es gar nicht scharf genug war. Da gucken die mir mit großen Augen und erwarten im nächsten Augenblick, dass ich ablebe oder anfange zu heulen und wenn ich dann lächle, dann strahlen sie mich an und sagen, wunderbar, du bist ein wunderbarer Mensch, du isst dieses Zeug, was nur wir vertragen. So hat man seinen Geschmack verändert. Aber insgesamt ist es so, dass Speise, um genießbar zu sein, das ist diese Grundbedeutung von Salz, wenn es nur ganz kleine Prisen sind, etwas braucht. Und wenn das erhalten wird. In einer Zeit, als man keine Kühlschränke hatte und Gefriertruhen, können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, wie man überlebt. Ich möchte mal wissen, wie du das machen würdest, wenn du keinen Kühlschrank hättest. Stell dir mal vor, du müsstest Dinge aufbewahren über Wochen und Monate zum Essen und du hast keinen Kühlschrank. Wir sind ja lebensuntüchtig geworden. Stell dir mal vor, der Strom würde ausfallen für die nächsten 4 Wochen. Was in deutschen Haushalten los wäre, es würde zum Himmel stinken vor Fäulnis. Weil keiner mehr daran gewöhnt ist. Wie macht man die Dinge jetzt so, dass sie haltbar bleiben? Und das im Orient, da wo es heiß ist, wenn es -10 Grad ist, dann ist das kein Wunder. Du brauchst nur auf den Balkon zu legen. Nicht? Da hat das Salz eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Die Fäulnis abzuwehren und das etwas erhaltbar zu machen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Für die ganze Erde habt ihr als Jüngerinnen und Jünger von Jesus die Bedeutung, dass diese Welt, diese Erde, diese Menschenwelt für Gott weiter genießbar bleibt und dass sie erhalten bleibt überhaupt noch. Das heißt, dass Gott noch Geduld hat, dass er nicht Schluss macht mit der Welt. Das hängt von den Christen ab. Und ihrer konservierenden, ihrer erhaltenden Bedeutung. So wie damals 1. Mose 18, kannst du das nachlesen, in Sodom, als Gott Gericht halten wollte, da war er bereit, in diesem Fürbittehandel, wo der Abraham sagt, und wenn da 50 Gerechte und 40 Gerechte und 30, dann geht er runter bis auf 10. Wenn nur 10 Gerechte in Sodom zu finden sind, soll die Stadt nicht untergehen. Sie waren nicht zu finden. Das ist die Bedeutung, Salz, dass da Leute sind, deren wegen Gott noch Geduld hat, noch zuwartet, noch nicht Gericht hält, noch Raum gibt zur Umkehr und zur Erneuerung. Das spricht Jesus zu, sagt, ihr seid das Salz der Erde. Achtet bitte auf die Mengenverhältnisse, das ist der nächste Punkt. Wie ist das mit dem Salz? Salz in einem Teich sind nur ganz wenige Krümel. Ich bin ein furchtbarer Mensch, ich verstehe von der Küche gar nichts, ich kann Spiegeleier machen und wahrscheinlich kriege ich noch die Spaghetti irgendwie gar oder so, aber dann hört es auch schon bald auf. Bauen zu Hause Käsefondue, das ist meine Aufgabe. Das kann nur ich, das mache ich echt und nicht, das mag ich nicht so aus der Packung, so dieses komische da, also vorbereitete, sondern das habe ich gelernt von einem Schweizer Mann und weiß, dass in einem Haus halt der Mann das Käsefondue zubereitet und es in 26 Jahren hat jedes Käsefondue, das bei uns gegessen wird, wir essen viel, ist von mir gerührt worden. Und du sollst mal sehen, keiner rührt die Achten. Keiner rührt die Achten wie ich. Und ich bin ganz stolz darauf, jeder, der das weiß, der weiß ja, wie schnell das passt, wenn du das nicht richtig abpasst mit dem Siedepunkt und so, wenn du plötzlich einen dicken Klumpen Gummi Arabicum da drin hast und ringsrum, deshalb machen ja meistens diese Kunststoffmischung da, wo das nicht schief gehen kann, aber wenn du den Käse richtig reinreibst, dann klumpt das plötzlich zusammen, wenn es zu schnell heiß ist und du hast viel dünne Suppe und viel dickes Gummi Arabicum, kannst du Kaugummi ziehen, aber nicht mehr essen. Und das richtig und dann den richtigen, ich kann dir sagen, komm zu mir, ich bring dir bei, wie man das macht. Und immer achten rühren und immer achten rühren, auf zwei Stellen und dann aufpassen, wenn es blubbert, ist es fertig, dann muss es total aufgeleert. Dann musst du schon Muskat und Pfeffer drauf haben und dann noch einen Schuss rein, ich war so in Kirsch angerührt, Mondamin, damit es etwas dick wird und dann richtig aufs Gackelon, das Rasche. Also das ist das Einzige, was ich kann. Sonst bin ich ein absoluter Blödmann. Ich könnte keinen Kuchen backen. Und es ist mir immer unverständlich am Anfang gewesen, warum in Sachen, die eigentlich von meinem Geschmack her eher süß schmecken, auch noch eine kleine Prise Salz reingehört. Naja, gut, da, auch im Brotteig vor allen Dingen. Da gab es die Matzen, die sie in der Hektik des Aufbruchs aus Ägypten machten, die ungesäuerten Brote, weil man da kam kein Teig rein, keine Hefe rein, damit es nicht geht. Und dann, aber Salz muss doch irgendwie da rein oder was uns ganz fade. Und dann sind nur ein paar Körnchen auf einem großen Teich. Das ist das Mengenverhältnis. Da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Das spricht er jetzt inmitten der großen Menge die Jünger an. Das sind ein ganz paar wenige. Und das war damals schon so ein Missverhältnis. Die paar Hanseln, die ihm nachgelaufen sind. In irgendeinem Winkel der Welt und dann die ganze Welt. Und vielleicht sagt er mir jetzt, Mädchen, in diesen Tagen hier, das tut mir hier so gut. Wir sind so eine kleine Gruppe bei uns zu Hause. Hier zu sehen, das sind so viele. Das tut mir so gut. Schön ist das, wenn so ein Kongress auch so eine aufmöbelnde Bedeutung hat für manchen. Aber viele von euch werden das kennen, dass man sagt, wir sind doch zu wenig, ich stehe alleine in meiner Klasse. In unserem im Uni-Hörsaal, weiß nicht, wie viel da noch zu Jesus gehören. Wie viel treffen sich zum Gebetskreis an der Uni bei euch oder in der Schule? Oder was ist bei euch im Betrieb, im Büro? Wer ist da noch, der an Jesus glaubt? Man kommt sich so vereinsamt vor. Nur so ein paar einzelne Salzkörnchen. Ja, sagt Jesus, das ist immer so. Das Mengenverhältnis, du musst nicht 1:1 Teich und Salz nehmen, das führt zu nichts. Nee, das geht nicht. Das ist nicht nötig. Ein paar Körnchen, verschwindend geringe, nimmst du zwischen den Finger, siehst du kaum, mengst du unter, hat eine durchdringende, wunderbare Wirkung, geschmacklich und auch von der Haltung her. Und so ist es. Da ist in einer Umwelt von Verlogenheit, ist eine, die aus Liebe zu Jesus ehrlich lebt. Und das ist, als wenn irgendwie doch in dem stinkenden Raum noch das Fenster auf ist und die frische Luft der Wahrheit reinweht. Salz der Erde. Und mitten in einer Welt, in der Ehebruch, Unkeuschheit, sexuelle Schweinerei zum normalen Tagesprogramm und Nachtprogramm gehört, sind da einige wenige, die sagen, und wir leben nach den Geboten Gottes. Wir wollen gerne das kostbare Geschenk der Sexualität als das Juwel Gottes behandeln, das es ist. Und nicht als die letzte Sauerei. Da sagen sie, sind wir eigentlich die letzten Heinis hier? Da musst du ja fast neurotisch werden, wenn alle so sind. Und kommst ja wie bekloppt vor Freund und Freundin, unverheiratet und auch nicht zusammenleben. Kommst du fast unter Christen blöd vor, wenn du das tust und oder sagst, dass das dem Willen Gottes entspricht. Es sind immer ein paar Salzkörner, die Erhaltung der Erde bewirken, die gegen den Fäulnisprozess angehen. Es sind immer ein paar Salzkörner. Keine Minderwertigkeitskomplexe. Mitten in einer Welt der Angst. Und Angst, das lähmt ja oder es treibt zur Panik. Angst um sein Leben hat. Da leben einige in einer tiefen Geborgenheit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Eine Geborgenheit mitten in einer Welt der Angst. Salzkörner. Oder wo Streit und Rechthaberei ist und Unfriede herrscht. Einer, der es lebt. Die Gelassenheit und die Größe des Friedensstifters. Der Feindesliebe. Wir kommen noch dazu. Also bitte keine Minderwertigkeitskomplexe, wenn wir nur wenige sind. Das ist eine Ausnahmeerfahrung in diesen Tagen. Das ist sozusagen die Salzfass-Existenz. Alle Salzkörner eingesammelt in einen Pott. Ist auch mal ganz gut, aber ist auf die Dauer nicht unsere Berufung. Wir gehören in den Teich. Wir müssen den Fäulnisprozess jeweils. Und dann der Gesichtspunkt, letzte Gesichtspunkt beim Salz ist, die Wirksamkeit des Salzes ist etwas, was im Verborgenen geschieht. Es ist nicht so wahrnehmbar. Du siehst es, die Hausfrau oder der Hausmann oder was streut es da rein in den Salzteich, knetest du hin. Du siehst es gar nicht. Es wirkt unsichtbar. Und das Bild legt eigentlich nahe, dass hier so wirklich diese alltägliche, stille, verborgene Wirksamkeit eines Lebens in der Nachfolge Jesu gemeint ist. Das, was man gar nicht so öffentlich sieht. Sondern wo einfach das, was vielleicht du selber auch in der Auswirkung gar nicht so wahrnimmst. Sondern dieses wirklich Stille, die einzelnen Entscheidungen der Ehrlichkeit, der Selbstlosigkeit, der Hilfsbereitschaft, der Reinheit, was dir so vergeblich vorkommt. Aber was im Alltag in der Stille geschieht und was doch wunderbarerweise, so sagt Jesus, den ganzen Teich der Welt durchdringt. Und für Gott erträglich macht, seine Geduld bleibt, da kann man sich jetzt freuen und man kann erschrecken, atemberaubendes Staunen, eine derart globale Wirkung soll mein Leben haben? Ja. Und da sagt er nicht, also Petrus, du, bist Salz der Erde und Bartholomäus, von dir hört man nie mehr wieder was in der Weltgeschichte. Also, du bist, muss mal überlegen, du bist Salz für die letzte Gurke. Ne? Das sagt er allen Jüngern zu, Salz der Erde. Ich gebe es euch so weiter. Und das zweite ist, was ist mit dem Licht? Jetzt singen wir erstmal was. Einige gucken so intelligent. Er denkt an den ersten Abend, die Fähigkeit in der Schule, nicht wahr, lange zu lernen, wie schlafe ich und gucke noch intelligent dabei. Ich lasse mich nicht täuschen. Jetzt singen wir, stehen dazu auf, erheben uns in ganzer Pracht und Schöne und dann geht die Post ab.
Steht auf und lobt uns an Gott. Steht auf und lobt uns an Gott. Denn Gott ist König und Herr.
Jetzt machen wir Licht an. Ich meine, es geht jetzt ums Licht und da kann man ja schlecht bei schlafen. Was ist mit dem Licht? Ein paar Punkte, ein paar Anmerkungen dazu, wie das Licht wirkt. Das erste ist, also man muss ja, kann ja schreiben, deshalb ist ja extra da noch ein Platz frei in dem Heft, nicht, damit man alles nicht im Kopf behalten muss, sondern nochmal nachgucken kann. Die blasseste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis, heißt ein altes chinesisches Sprichwort. Also, was ist denn mit dem Licht? Erstens, es deckt auf. Licht, ihr seid das Licht der Welt. Licht hat eine entlarvende, eine aufdeckende Bedeutung. Und deshalb ist Licht durchaus auch nicht immer angenehm und willkommen. Ich meine, wenn ich mich verstecke, die meisten Verbrechen werden deshalb nachts begangen, weil man da im Dunkeln wegtauchen kann. Entlarvt. Und das ist das mit. Und da mag man das nicht, dass Licht angemacht wird. Da werde ich entlarvt. Und das ist das mit dem Licht der Welt. Das klingt so positiv, aber ist zunächst die erste Begegnung. Die erste Begegnung mit dem Licht ist in der Regel etwas schmerzhaft. Und deshalb ist das kritisch. Jesus hat das gesagt, ihr könnt das mal nachlesen, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19. Da sagt er, das ist aber das Gericht, die Krise, heißt es da wirklich, das ist die Krise, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist bei der Erstbegegnung mit dem Licht immer das Problem. Und obwohl jeder grundsätzlich sagt, Licht ist was Schönes, im Licht brauche ich keine Angst zu haben, nachts in der Dunkelheit, da schleicht die Angst um und so, das ist gefährlich. Also jeder sieht Licht als positiv an, gibt's doch in der Erstbegegnung mit dem Licht häufig diese kritische Erfahrung. Weil wir eben alle auch was zu verbergen haben. Und merken, wenn ich Gott begegne, wenn ich dem Licht begegne, dann wird etwas auch unerbittlich ans Licht gezogen, was ich eigentlich ganz gerne wenigstens im Halbdunkel in Grau und Grau halten würde. Jesus ist das Licht der Welt und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es wird also so wirken auf die Welt, aufdeckend, erlarvend. Plötzlich wird einem klar, warum manche so allergisch, so kritisch auf Christen reagieren. Weil wo die einfach sind, du weißt gar nicht, was du getan hast. Warum die so ablehnend sind? Jesus sagt das, da wo du bist, Jesus mit dir ist, da breitet sich das Licht der Welt aus. Und da gibt es für viele Menschen diese kritische Erstbegegnung mit dem Licht. Wenn ein Mensch ehrlich lebt und nach den Geboten Gottes lebt, dann ist er für seine Umwelt der Beweis, so kann man leben. Und das verunsichert. Denn solange alle sagen, das geht überhaupt nicht, das sind weltferne Theorien und so. Man braucht ja die Bestätigung bei dem Bösen, das man tut. Deshalb sucht man Komplizen, die im gleichen Schritt und Tritt mitmachen und einen deshalb bestätigen auf dem Weg. So werden böse Wege zu guten Wegen umfrisiert. Dadurch, dass man sich gegenseitig bestätigt. Und jetzt ist da einer, der anders läuft. Es ist wie Licht. Das Zweite ist, das Licht fördert das Wachstum des Lebens. Das kann man sich ja gar nicht umfassend genug. Die Sonne ist ja nicht nur eine Beleuchtungssache für die Welt, sondern alles Leben hängt ja von diesem Licht ab. Selbst wenn es also voll bewölkt ist und wir gar nichts mehr sehen, selbst nachts. Das Licht der Sonne, diese Energie, ist die Voraussetzung von allem Wachstum. Weil die chemischen Prozesse wären gar nicht möglich ohne die Sonnenlicht, fördert das Wachstum. Es vermehrt das Leben. Deshalb ist Licht von grundlegender Bedeutung. Es ist nicht so, als ob ich sage, will ich im Zimmer noch eine zusätzliche Stehlampe haben, ja oder nein. Ist das mehr eine Frage der Ästhetik? Nein, hier geht es um das Licht der Welt, das Kosmoslicht, von dem das Leben der Welt abhängt, das Wachstum des Lebens. Vermehrung des Lebens.
Wo Christen sind, machen sie Jesus bekannt. Andere kommen in Berührung mit Jesus und werden von Neuem geboren. Es entsteht neues Leben. Und das ist das Typische vom Licht, der Wirkung des Lichtes. Leben wächst. Drittens, Licht ermöglicht die Orientierung. Im Licht kann ich die Wege sehen. Ich kann zunächst mal, die Voraussetzung der Orientierung ist, dass ich unterscheiden kann. Im Licht kann ich unterscheiden, wo geht das hin, wo geht das hin, was steht da. Ich kann die Schilder lesen, ich kann vielleicht einen Berg sehen, kann einen Kirchturm sehen, ich kann ein Hochhaus sehen. Ich kann mich orientieren im Licht. Das Unterscheiden, diese Lichtfunktion zur Orientierung, geschieht durch das Wort Gottes. Geschieht durch die Bibel, die Jesus uns gibt, damit wir lernen, was sein Wort ist, was seine Wegweisung ist, wo die Wege falsch sind, wo sie richtig sind, wie eine Entwicklung vorwärts gehen soll. Und da, wo Menschen leben nach der Bibel, da haben sie diesen Lichtcharakter. Diese sind sie als Christen Orientierungshilfe für andere. Ich kann mich orientieren. Und dann der vierte Gesichtspunkt ist, im Gegensatz zum Salz, das Salz wirkt so heimlich im Verborgenen. Sieht man nicht, wenn es wirkt. Licht wirkt immer öffentlich. Die Wirksamkeit des Lichtes kann nicht unsichtbar geschehen. Licht lebt immer vom Kontrast zur Dunkelheit. Und wenn ich wüsste, was Dunkelheit wäre, wüssten wir auch nicht, was Licht wäre. Vertreibt die Dunkelheit. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine öffentliche Wahrheit. The public truth, hat ein großer Theologe, der englische Theologe Lathrop Newbegin, früherer Bischof der Kirche von Südindien, gesagt. Der Zeitgeist will bewirken, dass wir sagen, jeder darf glauben, was er will. Religion ist eine Privatsache. Keiner hat was gegen uns Christen, sofern wir Jesus und den Glauben an Jesus ganz privat für unseren Winkel haben. Das entspricht dem Grundgesetz unserer Zeit. Jeder soll glauben können, was er will, aber er soll es bitteschön für sich halten. Und er soll auf keinen Fall beanspruchen, dass das für alle gilt. Und der Spaß hört überhaupt auf, wenn man sagt, dieser Jesus ist entscheidend für alle und ohne ihn geht man verloren. Das widerspricht jeder Abmachung, die wir stillschweigend in der Gesellschaft der Neuzeit in Europa getroffen haben. Und die Christen sind ja gehorsame Kinder der Zeit und sagen also, nicht zu viel öffentlich reden von Jesus. Wir können von der Kirche öffentlich reden, von den sozialen Taten, die wir tun. Das können wir machen. Nicht da immer, tue Gutes und rede darüber. Das tun wir unaufhörlich. Aber nicht so öffentlich von Jesus und vom Glauben an Jesus reden. Das klingt so fanatisch und das ist eine Privatsache, das macht man mehr in der Stille ab. So sind wir in Deutschland. Ich wundere mich, ich sage das mal in Klammern, wie aufgeregt die Reaktionen allein schon deshalb sind, dass ich abends gesagt habe, betet doch mal laut. Natürlich weiß ich, dass auch jeder leise das Gebet beten kann. Aber als ob die Welt unterginge, wenn ein Mensch mal lauten Satz sagt. Wir beschwören Mutter Teresa und Martin Luther King und ihre Bekennerkraften. Aber die Welt geht für uns unter, wenn einmal mit hörbaren Worten sagen wird, Jesus will dir folgen. Das finden wir Christen, ich merke das, wie es in meinem eigenen Herzen steckt, finden wir Christen also ganz unangebracht. Wenn es mit Jesus ist, dann immer nur pssst, nur ja nichts hören lassen. Dass nur ja keiner was merkt. Das ist das einzige Gesetz, solange wir diesem Gesetz der Zeit gehorchen. Und Religion zur Privatsache machen, Christusglauben zur Privatsache machen, so lange sind wir aller Leute Liebeskind. Das sage ich euch, kannst du beobachten. So lange sind wir aller Leute Liebeskind. In dem Augenblick, wo du mit dem Evangelium in die Öffentlichkeit gehst und sagst, Jesus ist der ein und einzige Weg, und zwar für Lübeck und für Deutschland und für Europa, und ohne diesen Jesus gehen wir verloren. In dem Augenblick hört der Spaß auf. Ich habe im Augenblick einen echten Bildungsprozess, so man freut sich ja über jede Fortbildung, die einem angedeihen lässt, und ich erfahre jetzt so Land auf, Land ab, einen unglaublichen theologischen Nachhilfeunterricht, warum das natürlich von Kollegen und so, von ehrenhaften Christenmenschen und Kirchenführern
warum das natürlich völlig unangemessen ist, in aller Öffentlichkeit und dann auch noch Fernsehsatelliten dafür zu benutzen. Die sind ja für die Sauereien von RTL Plus vorbehalten. Das dürfen die machen. Da sagt kein Mensch was dagegen. Nicht wahr? Wenn wir um Business, um Geld zu machen und um irgendwelche Schmierereien in das Volk zu bringen, da darf man die moderne Technologie einsetzen. Aber um in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, Jesus ist der eine Weg. So geht's nicht. So geht's nicht. Auf keinen Fall. Das haben wir nicht nötig. Wir sind glücklich, wenn 20 Omas sonntags im Dom sitzen. Die anderen können im Bett bleiben. Die 80 Millionen. Die ist nicht interessiert. Es riecht keinen auf. Riecht keinen auf, dass in unseren Städten 1% der Bevölkerung die Kirchensteuer zahlen im Westen noch. Nur 1% in den Städten in Gottesdienst gehen. Nein, das ist doch nicht so wichtig, in Gottesdienst zu gehen. Versteht? Das sind Welten zwischen Jesus und dem Christentum inzwischen. Welten dazwischen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Licht der Welt, des Kosmos. Das ist eine öffentliche Wirkung. Es kann nicht verborgen bleiben. Und damit wir es auch begreifen, sagt er es wirklich noch mal hinterher. Er sagt also, die Stadt, die auf dem Berge liegt, die kann nicht verborgen sein. Jerusalem liegt auf dem Berg. Kennt ihr solche Städte? Hier oben ist das ein bisschen schwierig, so im Plattenland. Gibt so relativ wenig Städte auf dem Berg. Müsst ihr mal weiter. Also ich habe ja gelernt, dass Bayern bei euch hinter Hannover anfängt. Aber wenn er noch ein bisschen weiter geht, dann fängt es an, da fangen die Alpen an. Und in Kassel so ungefähr. Nicht am Alpenrand. Auf dem Balkan. Ja, Pampa. Da ist das aber hier oben die Pampa. Also wunderschön. Es gibt nichts Schönes, als sich gegenseitig zu beschimpfen. Es gibt, Jerusalem liegt jedenfalls oben auf dem Berg und in alter Zeit haben viele Städte oben auf dem Berg gelegen, rein aus Sicherheitsgründen, weil man hatte noch keine Luftwaffe und so und da war immer, die kamen immer zu Fuß, die Krieger, die Kriegsheere. Und hat man gesagt, wenn man schon mal oben drauf sitzt, erstmal bergab zu verteidigen, ist besser, als wenn die von oben angerollt kommen. Deshalb hat man die Städte nicht so gerne ins Tal gebaut. Wenn es ging auf die Bergkuppen und so, das war dann wie eine Festung. Und das konnte man sehen, wenn Licht an war oder was, dann konnte man sehen von weit her. Sagte, so geht es gar nicht. Es geht gar nicht anders, als ihr seht. Und dann, man zündet nicht ein Licht an. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, diese Öllämpchen. Ihr kennt die, vielleicht habt ihr so ein Ding da auch. Sowas hat man ja, ist einfach romantisch aus dem Orient, so ein Tontöpfchen. Und dann wird Öl reingefüllt und dann so ein Docht rein. Und damit haben die ja im Ernst da früher ihre Räume erleuchtet. Ne? Ich meine, die haben die nicht als Dekoration aus Bücherbrett oder aus Klavier gestellt, sondern haben die ernsthaft, die palästinensischen Bauernhäuser bestanden aus einem großen Raum. Und wenn abends dunkel wurde, und es wird immer um 7 Uhr dunkel, Klatsch ist dunkel. Und dann haben sie dieses Kokelding da angemacht und hat das da, ja, und jetzt musste dieses Licht dem ganzen Raum erleuchten, allen, die im Hause waren. Das Haus bestand nur aus einem Raum. Und deshalb musste man das auf einen Leuchter stellen, das heißt auf einen Lampenständer, möglichst hoch, damit nicht jeder dagegen stieß und jeder Luftzug der Jacke die Flamme ausgeblasen hat und dass der Schein, der war eh mickrig genug, möglichst weitgehend den Raum erleuchtete. Und dann, natürlich war das ein bisschen empfindlich. Es war ja hier, wie so ein Scheinwerfer hier, so eine Beleuchtung hier in dieser Halle. Und da musst du schon aufpassen, hoffentlich geht's nicht wieder aus. Und dann sagt er, pass mal auf, aber das macht man nicht jetzt aus, keine falsche Fürsorge. Der Scheffel, das ist so ein Getreidemaß. So ein Topf da drüber, damit also ne, der Luftzug, das geht nicht. Sagt er, wenn du das machst, dann schützt du, wenn du meinst, du müsstest die Flamme schützen, dann bewirkst du nur, dass sie ausgeht. Klar, Sauerstoff verbrennt und fertig. Sie aus. Das soll's nicht sein. Sondern es soll öffentlich ausgestellt werden. Alle sollen es sehen. Natürlich ist Christsein eine persönliche Sache. Und es geht ganz viel über die persönlichen Beziehungen im Verborgenen. Aber zugleich ist die Botschaft von Jesus eine öffentliche Wahrheit. Er ist das Licht der Welt. Und er hat uns nicht zu Armleuchtern der Privatsphäre verurteilt, sondern hat gesagt, ihr seid das Licht des Kosmos. Vielleicht denkt er jetzt tatsächlich so, wie er am Anfang und versteht, warum ich das gesagt habe. Das ist wie die Berufung zum Bundeskanzler. So viel wollten wir wieder nicht. Ein bisschen privater bleiben. So viel öffentliche Verantwortung wollten wir eigentlich nicht. Jesus aber sagt, das ist es. Schützen soll man's nicht, das Licht, sonst geht's aus, sagt Jesus. Keine Angst ums Licht der Welt. Also kein Topf drüber, sonst geht's aus. Ruhig der Wirklichkeit, der Öffentlichkeit aussetzen. Das ist seine Aufgabe. Jetzt mache ich 1, 2, 3 Schlussbemerkungen dazu. Also wir hatten gesagt, erstens, was ist mit dem Salz? Wir hatten gesagt, zweitens, was ist mit dem Licht? Und jetzt kommt drittens, was wir sind und was wir tun, gehört untrennbar zusammen. Salz und Licht, wenn das die Beschreibung unseres Lebens ist, wenn wir Jünger Jesu sind, dann heißt es, das, was wir sind, Salz und Licht. Und das, was wir tun, wie wir wirken, nämlich salzen und leuchten, das kannst du nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, ich will erstmal Licht für mich sein und dann will ich später auch mal leuchten. Licht leuchtet oder es ist kein Licht. Da sagt Jesus, was soll man denn mit dem Salz machen, das nicht mehr salzt? Das ist gar kein Salz mehr. Salz ist Salz und das Salz, und wenn es nicht mehr Salz ist, kein Salz mehr, dann schmeißen wir es weg. Das heißt, ein Christ ist ein Christ, der hat die erhaltende Wirkung für seine Umgebung. Er ist das Licht der Welt und leuchtet, und wenn er nicht mehr leuchtet, ist er nicht mehr Christ. Es ist aber also nicht die Aufgabe, ob ich als Christ auch noch ein Missionar bin, sondern ob ich als Christenzeuge bin. Ich bin ein Zeuge, weil ich ein Christ bin. Das ist mein Wesen. Mein Handeln und mein Sein, das ist untrennbar. Auch ich merkwürdigerweise, ich habe Mitarbeiterkreise erlebt, die das auf eine künstliche Weise fantastisch auseinandernehmen wollten. Sagen, wir sind jetzt nicht so viel in Aktivitäten, ewig dieser Aktionismus. Wir wollen jetzt erstmal sein. Wir sind die Stadt auf dem Berge. Und dann guckten sie auf ihren eigenen frommen Bauchnabel und dachten, wie wunderbar die Stadt auf dem Berge ist. Und dann putzten sie die Fenster und strichen die Häuser an. Das wäre der Stadt auf den Bergen. Nur kein Mensch hat es gemerkt, weil es gar nicht die Stadt auf den Bergen war, sondern die esoterische Sekte hinter verschlossenen Türen. Man kann das Sein und das Handeln nicht auseinandernehmen. Das Sein des Lichtes besteht in seinem Leuchten. Und es entwickelt sein Wesen für sich, indem es für andere Licht ist. Da musst du aufpassen. Da, wo das Sein und die Aktivität gegeneinander ausgespielt werden, entweder bloß die Aktivität ohne das Sein oder nur das Sein ohne die Aktivität, dann läuft's geistlich eigentlich immer schief. Und der vierte Punkt ist, Opferbereitschaft ist das Lebenszeichen. Was ist das Kennzeichen der Wirksamkeit von Licht und von Salz? Es ist, die Wirksamkeit geschieht unter der Bedingung der Selbsthingabe, des Opfers. Das Salz gibt sich hinein. Und so hat es seine Wirkung. Es verliert sich scheinbar. Und so hat es seine Wirkung. Das Licht verstrahlt sich. Und so hat es seine erleuchtende Wirkung. Jesus ist das Licht der Welt und er ist es, indem er leidet und stirbt. Er verstrahlt sich. Er blieb nicht im himmlischen Salzfass und er leuchtete nicht in Gottes Herrlichkeit, in schierer Reinheit und Majestät, sondern er kommt in unsere Dunkelheit und wird so das Licht der Welt. Und wenn wir Salz der Erde und Licht der Welt sind, dann heißt das, das Wesen, die innere, tiefste Dimension der Nachfolge ist Opferbereitschaft, ist Hingabe des Lebens. Ich sage das mit einigem Zögern. Was heißt dann eigentlich, wenn wir heute sagen, dass die Selbstverwirklichung des Menschen das eigentliche Ziel sei, dem alle nachstreben. Ich will es mal ein bisschen paradox sagen. Ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist oder dass das so dabei abfällt, die Selbstverwirklichung. Ich möchte diese Zielstellung, diese Zielbeschreibung gar nicht abgeben. Ich glaube nämlich, dass ein Mensch nirgendwo so zu seinem Selbst, zur Verwirklichung seines Selbst kommt, wie da, wo er durch Jesus zum Salz der Erde und zum Licht der Welt wird. Das heißt, dass Selbstverwirklichung paradoxerweise im tiefsten und gültigsten Sinne dort geschieht, wo ein Mensch aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus sein Leben in Opferbereitschaft lebt. Was scheinbar wie Weggeben hin aussieht, das heißt sein Leben finden. So hat es Jesus gesagt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Matthäus 16. Das müssen wir alle ausprobieren, ob Jesus recht hat. Opferbereitschaft ist das Erkennungszeichen. Und das fünfte, last but not least, das Ziel und der Zweck unseres Lebens. Was ist es denn? Das steht im letzten Satz. Guckt nochmal rein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unser Lebenszweck, dass sie den Vater im Himmel preisen. Das Konto soll auf die Ehre soll aufs richtige Konto gebucht werden. Wir sollen nicht sagen, Mensch, sind die Christen toll. So charakterstark. So opferbereit. Wunderbare Leute. Sondern das soll passieren, dass sie sehen, was Jesus wirkt durch uns. Und dass sie sagen, der Gott ist gut. Der soll die Mitte sein. Das heißt nämlich Gott loben. Er soll die Nummer eins sein. Er soll die Mitte sein. Und das öffentlich erklären. Das heißt Gott loben. Das Ziel unseres Lebens ist, dass Gottes Ehre groß wird. Dass Menschen einstimmen in den Lobgesang Gottes. Das ist das Ziel der Gottesherrschaft. Die Regierungserklärung Jesu in der Bergpredigt ist die Regierungserklärung der Gottesherrschaft, seiner Herrschaft. Und was ist das Ziel? Dass Gottes Herrlichkeit rauskommt, dass Gottes Ehre groß wird. Und da sollen wir kleine Menschen zu mitwirken. Das ist die Würde unseres Lebens. Das ist Ziel und Sinn meines Lebens. Dass ich mithelfen darf, dass Menschen Gott loben über dem, was ihnen begegnet. Auch in meinem Leben, auch in deinem Leben. Jetzt magst du entscheiden, ob du eher das als einen atemberaubenden Schrecken hältst, wenn du zum Bundeskanzler berufen wirst. Der Bundeskanzler ist ja kleine Fische. Bundeskanzler, das ist ja kleine Fische. Gegenüber der Tatsache, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Lass uns nochmal beten. Herr, du siehst, wir haben das jetzt gehört, du hast uns das gesagt und wir sind hin und her gerissen. Herr, herzlichen Dank, dass du uns solche Würde gibst. Wir hätten das nicht gedacht, dass wir so bedeutungsvoll sein dürfen. In so weitem Horizont. Wir können das auch noch nicht richtig verstehen. Aber wir spüren auch, dass deine Verantwortung rauswächst. Hilf uns, reinige uns, dass wir wirklich unserem Wesen treu sind. Dass wir dich nicht verraten. Und unser eigenes Leben nicht vertun. Danke, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sein dürfen. Lass das in diesen Tagen hier in Lübeck geschehen, dass andere das Licht sehen, Orientierung finden und nicht zurückschrecken, ehrlich werden und sich zu dir bekennen. Herr, wir danken dir, dass du dafür sorgst, dass neues Leben wächst.